Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, der meistgehörte Wildkräuter-Podcast im deutschsprachigen Raum. Für alle, die mehr über Wildpflanzen erfahren wollen. Wir sind Melanie Göderiken und
Mo Röttgen, ausgebildete Wildpflanzenexpertinnen, Autorinnen und Dozentinnen. In unserem Wildkräuter-Podcast erfährst du, wie man sich ganzjährig und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Wer uns zuhört, kann buchstäblich viel vom Wegesrand mitnehmen und in der wilden Küche, der Heilanwendung, in der Kosmetik und für mehr Wohlbefinden einsetzen.
Bei uns hörst du fundiertes Hintergrundwissen zu den Wildpflanzen, bekommst Impulse für verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten und wir führen Interviews mit renommierten Expertinnen, damit du das wertvolle Wissen über unsere Wildpflanzen sicher und alltagstauglich für ein gesundes und nachhaltiges Leben nutzen kannst.
Unsere Vision, gemeinsam die Wildpflanzen in den Fokus zu rücken und das Wissen um ihre wertvolle Kraft voll aufblühen zu lassen.
Kennst du dich bereits mit essbaren Speisepilzen aus oder bist du genauso ahnungslos wie ich, was Pilze angeht? So oder so erwartet dich heute ein super spannendes Interview mit Raphael Gorschlüter. Gemeinsam entführen wir dich heute in die Welt der essbaren Pilze, genauer gesagt der essbaren Lamellenpilze. Raphael ist zertifizierter Pilzberater und hat sich darauf spezialisiert, Hobbysammlern und Pilzenthusiasten beizubringen, essbare Pilze zu bestimmen und zu sammeln und das mit System. Im Interview erfährst du, was es braucht, um Pilze sicher zu bestimmen und sammeln zu können und was du lieber vermeiden solltest. Sein Wissen gibt Raphael in Workshops, in seinem Buch und in seinen Online-Kursen weiter. Und eins kann ich dir jetzt schon verraten, ich war nach dem Interview so begeistert, dass ich mich mit Raphaels Kurs nun endlich auch an die Pilze wagen werde. Und ich bin sehr gespannt, ob er dich ebenfalls so mitreißen wird. Mit seiner wirklich großen Freude und seiner Leidenschaft den essbaren Pilzen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem sehr reichen und tollen Interview. Ich kann essbare Wildpflanzen nur schwer unterscheiden und bin mir nicht sicher, für was ich welche Pflanze einsetzen kann. Oder es gibt so viele essbare Wildpflanzen. Wo soll ich da anfangen? Kennst du vielleicht auch diese Unsicherheiten, die dich dann doch wieder davon abhalten, Wildpflanzen zu nutzen? Wir machen es dir leicht. In unserem E-Book für 0 Euro zeigen wir dir, wie du die 5 wichtigsten essbaren Wildpflanzen zweifelsfrei bestimmst, von giftigen Verwechslern unterscheidest und alltagstauglich in dein Leben integrierst, für mehr Gesundheit und ohne großen Zeitaufwand. Du willst sofort lossammeln? Dann klicke einfach auf den Link in den Shownotes und schon ist das 0 Euro E-Book plus toller Überraschung deins. Viel Spaß auf der Wiese und beim Sammeln unserer wertvollen Wildpflanzen. Hallo Raphael, tausend Dank, dass du heute dabei bist. Ich freue mich einfach wahnsinnig darüber, dass du mich angeschrieben hast oder du uns angeschrieben hast. Dir ist aufgefallen, dass das Thema Pilze bei uns im Podcast wirklich bis jetzt keine Beachtung gefunden hat. Und das liegt einfach daran, wir haben es jedes Jahr, haben wir wieder darüber nachgedacht. Und dann habe ich aber einfach, ja, nicht nach einem passenden Interviewgast gesucht. Und jetzt hast du uns gefunden. Und ich bin einfach ganz, ganz happy, dass du uns in die Welt der Pilze heute entführen wirst. Auch für mich ein totales Neuland. Deswegen danke, danke, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast auf die Initiative. Ich finde Kräuter und Pilze einfach eine tolle Kombination. Ich finde, man sollte ein bisschen was über beide wissen, egal ob man jetzt in die Pilze geht, dass man sich auch mit den Kräutern auskennt und umgekehrt. Und häufig wird das so ein bisschen getrennt gehalten. Und ich finde das total schön, wenn man dann mal zusammen losgeht. Ich habe einen guten Freund, der mit Kräutern sehr bewandert ist. Und wenn ich mit dem zusammen losgehe, wir finden immer so viele spannende Sachen und können uns darüber austauschen, was jetzt das eine auch mit dem anderen zu tun hat und so. Ich finde es eine wirklich richtig, richtig tolle Kombination. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich werde heute sehr viel lernen und wahrscheinlich gehe ich als Pilzbegeisterte heute aus dem Interview. Ich sehe es schon vor mir. Wie bist du zu den Pilzen gekommen?
Wie bin ich zu den Pilzen gekommen? Die meisten, die sich mit Pilzen beschäftigen und die Pilze sammeln gehen, kriegen das ja irgendwie über die Eltern oder die Großeltern mit. Bei mir war das nicht so. Ich bin tatsächlich von einer Freundin, ich hatte eine Nachricht von einer Freundin, die hat gesagt, ich komme gerade aus dem Wald, ich habe gerade Steinpilze gesucht und ich habe den Rest der Nachricht schon nicht mehr wahrgenommen. Ich habe gesagt, wie, du warst im Wald? Bei uns im Münsterland gibt es Steinpilze im Wald. Habe sie sofort angerufen, habe gesagt, erzähl mir mehr. Ich dachte, ja, seit Kindheit gehe ich mit meinen Eltern in den Wald Steinpilze sammeln. Und dann habe ich gesagt, nächstes Mal, wenn du gehst, nehme ich mit. Und am nächsten Tag hat sie direkt angerufen, hat gesagt, ja, ich wollte noch mal in den Wald, ich wollte noch mal gucken, ob da noch was steht, und hat mich dann mitgenommen. Und wir haben dann ein paar alte Steinpilze gefunden, es war nichts mehr zum Essen, aber wir haben vor allem noch 20, 25 andere Arten gefunden, mit Lamellen größtenteils. Und ich habe dann mal gefragt, was ist das und was ist das und was ist das? Und sie hat immer gesagt, weiß ich nicht, die sammeln wir nicht, wir sammeln nur die mit dem Schwamm. Und ich war total angefixt und habe nachher angefangen zu recherchieren, habe gesagt, ich muss jetzt rausfinden, was sind das jetzt für Pilze? Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, das so genau herauszufinden, wenn man keine Ahnung hat. Und ich wusste nicht mal, wonach ich überhaupt gucken muss. Ich wusste nicht, wenn da jemand was von irgendwelchen Manschetten geschrieben hat oder von irgendwelchen schuppigen Hüten oder sowas. Habe ich gesagt, keine Ahnung, was die von mir wollen. Und bin da irgendwie nicht mit klargekommen. Habe dann meine Bilder in einem Forum im Internet, so ein Pilzforum gepostet, und da haben dann Leute mir auch gesagt, das ist der und der Pilz oder das Bild passt nicht. Ich habe auch anfangs gar nicht verstanden, dass man Pilze nicht einfach von oben fotografiert, sondern dass man alle Seiten sehen muss, damit man eben auch alle Kriterien sehen kann. Und habe dann gemerkt, da komme ich auch nicht mehr weiter. Ich bin immer abhängig davon, meine Bilder hochzuladen, von anderen die bestimmen zu lassen, und habe dann angefangen, Kurse zu machen, Workshops zu machen. Habe einen ziemlich guten Pilzlehrer gefunden, von dem ich gelernt habe und der mir ein System beigebracht hat, Pilze wirklich systematisch zu bestimmen. Und ja, dann irgendwann stand ich plötzlich, ich saß tatsächlich in meinem dritten großen Kurs bei der mobilen Pilzschule bei Dieter Hornstraß, und der Dieter kam dann zu mir und sagte, du machst aber heute deine Pilzberaterprüfung, ne? Und ich habe gesagt, nee, hatte ich eigentlich nicht vor. Sagt er, doch, du weißt das, du kannst das. Und da habe ich spontan an dem Tag meine Pilzberaterprüfung gemacht und genau, habe dann kurz danach angefangen, auch selber zu unterrichten und Lehrwanderungen zu geben.
Toll.
Es ging alles ganz schnell, also fast so schnell, wie ich es jetzt erzählt habe im
Ja,
Nachhinein.
das
Viel
finde ich
schneller, als ich
total
gedacht
schön.
hätte. War so angefixt. Ich habe mich wirklich 2 Jahre kontinuierlich, im Sommer, wie im Winter, wie im Herbst, habe ich mich mit Pilzen beschäftigt.
Ja.
Einfach so, ich war so, ja, begeistert davon, Nahrung im Wald finden zu können, aber auch so einfach in so eine neue Welt einzutauchen. Mir sind die Pilze nicht mehr aufgefallen im Wald. Und jetzt kann ich nicht mal durch die Stadt laufen, ohne Pilze zu sehen. Ist total verrückt.
Es hört sich so ein ganz klitzekleines bisschen auch nach meiner Geschichte an. Ich hatte auch null mit Wildpflanzen zu tun und dann bin ich auf eine Kräuterwanderung mitgegangen und war ungefähr so angefixt von den Wildkräutern, wie du es gerade von den Pilzen berichtet hast. Das war so eine totale Initialzündung. Und ich finde es dann total verrückt. Du kanntest wahrscheinlich diese Freundin schon etwas länger, dass sie da zu diesem Zeitpunkt dir vorgeschlagen hat oder erzählt hat, dass sie Pilze gesammelt hat.
Es
Und
war für sie völlig selbstverständlich. Sie hat gar nicht
ja.
darüber nachgedacht, dass ich vielleicht Interesse daran haben könnte, aber auch daran geht.
Ja, ah, total spannend, wirklich. Warum lohnt es sich denn so grundsätzlich, Pilze zu sammeln?
Warum lohnt? Also erstmal schmecken Wildpilze viel besser als die gekauften. Also ich kann echt selbst das, was ich früher noch als guten Pilz bezeichnet habe, Austernseitlinge, Austernpilze oder so, schmecken einfach nicht so, wenn sie, selbst wenn sie auf einem guten Substrat gezüchtet sind, schmecken sie nicht so wie im Wald. Ja, also Geschmack definitiv. Für mich ist es inzwischen mehr das Draußensein, das Sammeln, das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. So dieses Gefühl von Nahrung sammeln ist, glaube ich, so was sehr Ursprüngliches und hat was uns schnell eine gewisse Genugtuung gibt, glaube ich, so eine Befriedigung auf einer anderen Ebene irgendwie. Mir geht es inzwischen gar nicht mehr so sehr um das selber Essen. Also anfangs war es, ja, ich finde was zu essen im Wald, mir schmeckt das gut, ich will das nachher zubereiten, ich habe was gefunden und kann das dann in etwas Essbares umwandeln und kann das dann auch für meine Familie zubereiten, die das dann auch immer gerne gegessen haben. Inzwischen ist es mehr das in der Natur sein mit einem Grund, im Wald die Zeit vergessen, weil ich eben, ja, einfach laufe, um den nächsten Pilz zu sehen und zu gucken, was finde ich als nächstes, und diese Begeisterung auch immer wieder was Neues zu entdecken. Es gibt so viele Pilze, ich entdecke immer wieder neue. Und was ich tatsächlich sonst nicht so gut, ich habe einen ziemlich guten Orientierungssinn und also so ein sehr organisiertes Gedächtnis und verliere schlecht das Gefühl für, wo bin ich und wie viel Zeit verbringe ich jetzt hier schon. Und das kann ich beim Pilze sammeln. Da kann ich wirklich stundenlang im Wald sein. Natürlich, ich gucke die ganze Zeit auf den Boden, deswegen weiß ich nachher auch nicht mehr, wo ich bin. Ja, und verliere dann echt die Zeit. Und das, also an den Tagen, an denen ich die Zeit dafür habe, ist das wirklich ein tolles Gefühl.
Ja, es ist einfach so schön. Man taucht noch mal ganz anders ein in die Natur, ne?
Irgendwie wird man Teil davon, irgendwie verbindet man sich damit. Das ist also
Ja.
so fühlt sich's für mich an. Das andere spielt dann irgendwie nicht mehr so viel Rolle. Und dadurch, dass ich eben wirklich was zu tun habe, was mir dann wichtig ist und womit ich auch meinen Geist beschäftigen kann, alles andere ist dann weg. Ich denke dann nicht mehr darüber nach, was ich noch zu erledigen habe oder was sonst zu Hause noch auf mich wartet oder so. Das geht dann so verloren. Ich denke dann höchstens darüber nach, okay, was mache ich jetzt mit den Pilzen und wie kombiniere ich die mit den Brennnesseln, die ich eben gefunden habe? Ja, und was kann ich da Leckeres rauszaubern nachher?
Das ist mir auch aufgefallen. Ich finde, das ist fast wie so ein Flow-Zustand, weil man da so drin ist. Und ich habe dann immer das Gefühl, so ganz präsent zu sein. So hört sich das gerade nach deiner Beschreibung
Ja,
auch an.
ganz genau.
So total, das ist ja
Im
wirklich
Moment,
schwierig.
wirklich im Moment zu sein.
Ja, genau. Es ist echt so schwierig, diesen Moment so krass wahrzunehmen. Und das ist so ein lebendiger, krasser, schöner Moment, wenn man sich eben mit, ja, Pilzen, wie du das machst, beschäftigst oder auch mit den Wildpflanzen. Das finde ich einfach, ja, das ist so toll. Jetzt hast du gerade schon von Lamellenpilzen gesprochen und Schwammpilzen. Du hast dich auf Lamellenpilze spezialisiert. Warum? Und kannst du ganz kurz so ein bisschen den Unterschied
Ja, mache
erzählen?
ich
Gibt es
gern.
da noch mehr? Es gibt diese zwei Arten, richtig?
Ah,
Ich
es gibt
muss
noch mehr.
einfach so
Ja, es ist
anfängermäßig
super.
fragen.
Das ist ja der Punkt, wo viele stehen und viele sagen, ja, ich habe schon mal was gehört, irgendwie gibt's diese Röhrlinge oder diese Schwammpilze oder es gibt Röhrlinge heißen sie, genau. Und dann gibt es diese Lamellenpilze, da sagen aber die meisten, nee, aber die Lamellenpilze, da lässt man besser die Finger von. Was ich wahrgenommen habe, nachdem ich meine Prüfung abgelegt habe und in den Wald gegangen bin, ich bin immer wieder Pilzsammlern begegnet. Ich habe immer gefragt, was sammelst du? Was sammelst du? Habe in die Körbe geguckt. Die sammeln alle Röhrlinge. So, Röhrlinge heißt bei Pilzen, die einen Hut und einen Stiel haben. Ja, also ein Stiel und obendrauf ist ein Hut, meistens zentral sitzend. Da hat man unter dem Hut ein sogenanntes Fruchtlager. Fruchtlager, das ist das, was sozusagen die Samen bildet, die Sporen. Ne? Bei Pilzen heißt es Sporen, bei Pflanzen würde man Samen sagen. Das heißt, da, wo die Sporen produziert werden, das ist das Fruchtlager, darüber vermehrt der Pilz sich. Dieses Fruchtlager kann eben so Blätter haben, Lamellen, dann nennt man das einen Lamellenpilz, oder es kann ganz viele feine Röhren nebeneinander haben, dann sieht das aus wie ein Schwamm. Und dann sagt man eben Schwammpilze umgangssprachlich oder ein Röhrling, weil das
Ah,
eigentlich
ja.
Röhren sind. Dann gibt es noch Porlinge, dann gibt es noch Stachelbärte, dann gibt es noch Stoppelpilze. Also es gibt da noch ein paar andere Fruchtlager, aber das meiste und das, was das Schwierigste ist, sind eben die Röhrlinge, weil es da viele von gibt und es viele Speisepilze gibt und die Lamellenpilze, weil es eben auch viele Speisepilze bei den Lamellenpilzen gibt, aber eben auch viele nicht genießbare oder sogar giftige. So, bei den Röhrlingen gibt es bei uns keine tödlich giftigen. Es gibt aber unverträgliche, ja, also Magen-Darm-giftige. Das wissen aber viele schon nicht. Also viele, die ich dann getroffen habe, haben gesagt, ich sammle nur Röhrlinge, da kann man ja nichts falsch machen. Und ich sag, doch, kann man schon. Kennst du denn den Satanspilz? Und dann haben die gesagt, nee, Satanspilz kenne ich nicht. Ich so, sammelst du denn den Hexenröhrling? Ja, den sammle ich auch. Ich so, dann solltest du den Satanspilz kennen, weil den Hexenröhrling kann man essen, wenn er gegart ist. Den Satanspilz kann man nicht essen. Oder einmal vielleicht, dann hast du keinen Spaß mehr an den Pilzen, ja, das Magen-Darm.
Dann kommt es einfach
Die sehen
oben
sich
wieder
aber
raus, oder?
ähnlich.
Ja.
Ja, das heißt, ich sollte den einen kennen, wenn ich den anderen sammle. Ne? Genau. Aber Röhrlinge, es war immer, die Leute, die aus dem Wald kamen, waren immer, oder die ich im Wald getroffen habe, haben immer Steinpilze gesammelt, Maronenröhrlinge und haben dann gesagt, ja, ich nehme eigentlich alles an Röhrlingen, die kann man ja alle essen. Und da habe ich gesagt, ja, Moment, du sammelst nur Röhrlinge. Also erstens, die Aussage, kann man alles essen, halte ich für gefährlich. Ja, du solltest da auch da dich ein bisschen auskennen, zumindest die giftigen, die es da gibt, kennen. Und ich habe gedacht, aber Lamellenpilze, warum sammelst du keine Lamellenpilze? Nee, 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 das ist mir zu gefährlich. Da gibt es zu viele giftige. Die kann man gar nicht richtig unterscheiden. Und da habe ich gesagt, Leute, es gibt so leckere Lamellenpilze und es ist nicht so schwierig. Es ist echt nicht so schwierig, die zu unterscheiden. Und allein dieser Satz, es ist nicht so schwierig, dafür werde ich häufig kritisiert von anderen Fachleuten, weil die sagen, doch, es ist schwierig und es ist gefährlich. Ja, wenn ich mich nicht auskenne, ist es gefährlich. Wenn ich mich nicht auskenne, ist es auch schwierig. Ich muss systematisch lernen, was ich tue und systematisch bestimmen können. Ich muss die Merkmale können. Und das war was, was mir gefehlt hat. Das war was, was mir gefehlt hat, als ich angefangen habe und als ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich ganz lange nicht verstanden, was das große Ganze ist. Wo ich eigentlich hin möchte. Was ist eigentlich das Gesamtbild von diesem Thema Pilze, was so schwer zu greifen war, was so komplex wirkte, so kompliziert mit all den Details, mit den vielen giftigen Pilzen dazwischen, die genauso aussahen. Ich habe dann Fotos verglichen, habe gesagt, die sehen sich ja fast, also sehen ja fast gleich aus. Wie soll ich die unterscheiden? Die Pilze, die ich gefunden habe, sahen nie so aus wie auf den Fotos. Das war auch immer mein Problem.
Natürlich nicht.
Genau. Und ich habe aber niemanden gefunden, der mir gesagt hat, guck mal, das Gesamtbild ist das und das sind die Schritte, wie du dahin gehst. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich fange jetzt an, oder nachdem ich dann auf meinen Lehrwanderungen immer wieder die Rückmeldung bekommen habe, irgendwie machst du das anders. Irgendwie, wenn du das erklärst, dann ist das verständlich. Darauf habe ich gesagt, ich habe dann ein Buch geschrieben, ich habe angefangen, Kurse zu machen und Online-Kurse auch zu veröffentlichen, wo ich genau das mache, wo ich sage, ich schaffe dieses Gesamtbild. Ich möchte, dass du weißt, wenn du anfängst, in die Pilze zu gehen, ja, als erstes sammle ich ein paar Einzelpilze. Ich beschäftige mich mit ein paar Anfängerpilzen. Danach beschäftige ich mich mit den Merkmalen von Pilzen. Ich beschäftige mich damit, wie wachsen Pilze überhaupt. Kann ich gerne auch ein paar Sachen zu sagen gleich. Ist nämlich super spannend, aber ganz viele wissen es nicht. Dann kommt irgendwann das System, dass ich sage, jetzt kommt, nachdem ich ein Grundwissen habe über Pilze, danach schaffe ich mir ein System im Kopf und fange an, diese Bestimmung zu machen. Wenn ich mir aber direkt ein Buch kaufe, was einen Bestimmungsschlüssel hat, ich habe das mit Pflanzen auch mal gehabt, ich habe mir ein Pflanzenbestimmungsbuch gekauft und dann stand da, ich weiß nicht mehr, gefiederte Blätter oder was, habe ich gesagt, das ist doch keine, ich weiß nicht, was gefiedert, da war kein Bild, aber gefiedert, also ein Textbestimmungsschlüssel, rein textbasiert, konnte ich nichts mit anfangen. Da habe ich gesagt, ja, ist ja schön, aber wie soll ich jetzt Pflanzen bestimmen, wenn ich die Begriffe nicht kenne? So ist es halt bei Pilzen auch. Weiß ich nicht, was eine Manschette ist, ein genatterter Stiel, ein schuppiger Hut, eine freie Ringzone, keine Ahnung. Dann kann ich damit nichts anfangen, kann ich einen Bestimmungsschlüssel nicht benutzen. Und die meisten fangen aber an mit einem Pilzbestimmungsbuch. Das heißt, am Anfang ist ein Schlüssel drin und dann kommt, wie bei Pflanzen auch, ganz viele Seiten mit Bildern und mit Merkmalen von der Pflanze. Und das ist halt bei Pilzen echt schwierig. Gerade wenn ich dann Pilze abgrenzen muss, die erstmal für einen Laien gleich aussehen, aber fein andere Merkmale haben.
Ja. Und da hast du deine eigene Systematik entwickelt, richtig?
Ich habe nicht meine eigene Systematik entwickelt. Ich habe ein System, was ich selber gelernt habe, etwas verändert, etwas optimiert. Im Vorgehen ein kleines bisschen, weil ich mehr Sicherheit haben wollte an bestimmten Stellen. Ich sage mal Netz und doppelten Boden. Ich will immer sicher sein und nochmal abgesichert sein, damit ich wirklich das gefunden habe, was ich meine gefunden zu haben. Und ich habe vor allem das Vorgehen, also wie erlerne ich dieses System, das habe ich geändert. Weil ich sage, ich kann dir natürlich jetzt beibringen, dass es 20 verschiedene Lamellenformen gibt, ja, gebaucht, gezahnt, mit Zahn herablaufend, angewachsen, angeheftet, keine Ahnung. Und du sagst mir nachher, ja, irgendwie, wie war das noch? Was ist denn das jetzt nochmal? Was habe ich denn jetzt hier gefunden? Ja. Ich sage, am Anfang brauchst du nur zu wissen, berühren die Lamellen den Stiel? Oder tun sie es nicht, dann nennt man sie frei. Das ist der erste Schritt und damit kann ich schon eine ganze große Gruppe von Pilzen bestimmen und wirklich mit Sicherheit bestimmen. Und wenn ich das habe, wenn ich dieses Grundwissen habe, jetzt weiß ich, wie gehe ich vor, wie gehe ich überhaupt ins System rein. Wenn ich dieses System erstmal begriffen habe von der Vorgehensweise, dann kann ich mich damit beschäftigen, okay, was haben wir denn sonst noch für Lamellenformen? Also ich habe angefangen, das Wissen neu zu strukturieren, die Reihenfolge zu verändern und zu sagen, ich bringe dir das bei, was du jetzt wissen musst, damit du anfangen kannst, in die Pilze zu gehen, damit du was sammeln kannst, damit du da sicher bist. Aber wo du vielleicht noch was ausschließt, was du später mit einschließen würdest und vielleicht nachher auch als essbar sammelst. Aber für den Anfang erstmal ein System, was in sich geschlossen ist, was funktioniert, was dann aber erweitert werden kann. Also es ist mehr die Vorgehensweise als jetzt das System selber. Das System selber ist bei den meisten sehr ähnlich.
Das hört sich total gut an, weil das ist wirklich der Punkt, weswegen ich mich an die Pilze noch nicht herangetraut habe, weil mich das im Vorfeld schon überfordert. Bescheuert eigentlich, weil ich weiß, letztlich ist es wie mit den Wildpflanzen. Ja? Auch Pilze haben natürlich bestimmte Erkennungsmerkmale und bestimmte Pilze wachsen an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten. Ja? Das sind ja alles so Kriterien, wie ich auch Wildpflanzen erkenne. Und trotzdem hat mich genau dieser Punkt noch total davon abgehalten, weil ich in meiner Vorstellung schon das komplette System, alle Pilze kennen muss und vor allem alle giftigen Pilze kennen muss, damit ich überhaupt anfangen kann. Und das finde ich jetzt gerade total
das ist genau schön. Das ist genau dieses, was ich meinte mit diesem großen Ganzen. Ich muss ja wissen, was gibt es da alles, um sicher zu sein, dass das, womit ich mich jetzt gerade beschäftige, auch wirklich sicher ist. Ja. Ich habe immer wieder zum Beispiel Leute, die sagen, ich gehe Champignons sammeln. Dann sage ich, ja, wie erkennt man denn die giftigen Champignons? Die sagen dann, wie, es gibt giftige Champignons. Ja. Dann sage ich, Entschuldigung, du gehst Champignons sammeln. Du musst wissen, dass es giftige Champignons gibt.
Ja.
Ja. Ich habe eben gesagt, ich wollte ein paar Beispiele nennen, wenn ich darf, für die Grundlagen. Weil eins, das ist was, das gebe ich immer gerne mit, weil das viele nicht wissen. Man kriegt ja als Kind, oder bei mir war es zumindest so, immer beigebracht, Pilze darf man nicht anfassen, die sind giftig. Oder bestimmte Pilze, also fremde Pilze, die man nicht kennt. Es ist so, dass Pilze gar keine Kontaktgifte enthalten. Ja, also ich kann jeden Pilz erstmal anfassen, in die Hand nehmen und mir angucken von allen Seiten und den dann wieder zurücklegen. Mhm. Ja, da kann ich mich noch nicht mit vergiften. Ich vergifte mich dann durch einen Pilz, durch einen Giftpilz, wenn ein Stück dieses Pilzes nicht in meinen Mund gelangt, sondern sogar in meinen Magen. Also Das Pilzgift, die Wirkstoffe können nur wirken, wenn sie in meinen Magen gelangen. Ja, das finde ich immer schon mal beruhigend, gerade wenn man so zum ersten Mal auf Pilzsuche geht, dann sieht man einen Pilz und sagt, oh, das ist aber wahrscheinlich ein Gift, den fasse ich lieber nicht an. Doch,
Ja.
könnte anfassen. Guckt, dass ihr, wenn ihr ihn zurückpackt, immer so wieder zurücklegt, dass die Lamellen, also das Fruchtlager oder die Röhren, dass die nach unten zeigen, dass die Sporen wieder rausfallen können. Ja, das wäre so das Mindeste. Und da, wo man ihn rausgenommen hat, da macht man das Loch wieder so ein bisschen zu, damit das Myzel, woraus der Pilz wächst, damit das ein bisschen geschützt ist. Ne? Das braucht Feuchtigkeit, das ist nicht austrocknet. Aber dann brauche ich mir da schon mal keine Gedanken mehr drüber zu machen. Ja? Da muss ich keine Angst haben, da ist ein Pilz und den kann ich erstmal anfassen. Den kann ich mir angucken. Und damit kann ich es erstmal wahrnehmen. Damit kann ich mich an diese Welt der Pilze überhaupt erstmal ranwagen.
Ich wollte dich ja sowieso fragen, was so fünf elementare Tipps gerade am Anfang sind, die du mitgeben würdest. Ich möchte aber auch total gerne wissen, wie so ein Pilz wächst. Jetzt möchte ich erstmal wissen, wie solch ein Pilz wächst, weil ich das auch sehr
Ich
spannend finde.
kombiniere beides, pass auf.
Wunderbar.
Weil tatsächlich elementare Tipps sind für mich, ich muss mich damit beschäftigen, wie Pilze überhaupt funktionieren, weil die funktionieren anders als Pflanzen. Beispiel, Pflanzen betreiben Photosynthese, Pilze nicht. Das heißt, Pilze brauchen keine Sonne. Pilze brauchen aber Wasser. Will ich Pilze also finden, muss ich da gucken, wo Feuchtigkeit zur Verfügung steht. Dann muss ich wissen, der eigentliche Pilz, also das, was wir Pilz nennen, ist der Fruchtkörper vom Pilz. Der eigentliche Pilz ist unsichtbar für uns und ist das Myzel im Boden. Ja, ein riesiges Myzelgeflecht, völlig verrückt, wenn man sich das mal da Gedanken zu macht. Unter einem Fußabdruck, sagt man, sind hunderte Kilometer von Myzel, unter einem einzigen Fußabdruck. Ja, also, und von verschiedenen Pilzen, nicht nur von einem Pilz. Ja, alle Pilze wachsen irgendwie, wenn du auf einem gesunden Waldboden stehst, wächst das alles da durcheinander. Die vereinen sich, die kooperieren miteinander, die haben Symbiosen mit den Pflanzen, die bringen Wasser ran für die Bäume. Alles Mögliche, super spannend. Also dieses World Wide Web, was man ja jetzt auch so
Ja.
nennt, super, super spannend. Und da haben die Pilze wirklich eine richtig große Funktion drin. Und wenn ich das weiß, wie Pilze wachsen, dieses Grundwissen über Pilze habe, dann kann ich eben auch gezielt suchen. Also zum Beispiel haben wir einen trockenen Sommer gehabt und vielleicht auch einen relativ trockenen Start vom Herbst. Trotzdem ist die Pilzzeit schon da und ich möchte jetzt Pilze sammeln. Dann gehe ich nicht an die Südhänge. Wenn ich einen Hügel habe, dann gehe ich an den Nordhang, weil die Sonne natürlich auf dem Südhang steht, das trocknet mehr aus. Am Nordhang ist mehr Wasser zur Verfügung. Das heißt, in trockenen Zeiten gehe ich eher an den Nordhang. Das ist so, ne, wenn ich die Logik habe, der Pilz braucht Wasser. Wenn der Pilz dann genug Wasser hat, dann bildet er die Fruchtkörper aus. Ja, das, was wir Pilz nennen. Dann kann ich eben diese Rückschlüsse ziehen. Was noch? Also genau, dass er nicht giftig ist, wenn ich ihn anfasse, ist immer super spannend. Zum Wachstum, was fällt mir zum Wachstum noch ein? Was auch spannend ist, also was auch viele nicht wissen, ist, dass Pilze sehr unterschiedlich aussehen, je nachdem, in welcher Altersstufe sie sich befinden. Es gibt zum Beispiel Pilze, die, wenn sie ganz jung sind, sind die aus wie eine weiße Kugel und sehen aber später, wenn die aufgewachsen sind, aus wie, ich sag mal, ein normaler Pilz. Ja, also mit einem Schirm und einem Stiel. Das sind Pilze, die aus einer Hülle wachsen. Das heißt, die sind als junger Pilz in einer kleinen Hülle drin. Dann wächst der Pilz und bricht diese Hülle auf und Reste von dieser Hülle findet man auch noch an dem Pilz. Manchmal unten an der Basis als Säckchen, manchmal oben als weiße Flocken, wie beim Fliegenpilz zum Beispiel. Ja, da ist keiner hingegangen und hat Punkte auf den Hut gemalt. Und dieses Häutchen, was auch vorher drum sitzt, das kann man abziehen. Das heißt, man könnte beim Fliegenpilz hingehen und mit ein bisschen Spucke den oben polieren, dann ist der komplett rot. Dann sind die ganzen weißen Fleckchen ab. Das sind alles kleine Hautstückchen, die hier drauf sind. Ja, und das sind Merkmale, die ich kennen muss, wenn ich einen Pilz sicher bestimmen möchte. Ja, also da muss ich sehen können, okay, der Pilz, wenn der groß ist, aufgrund der Flocken oben, kann ich erkennen, der war mal in einer Gesamthülle. Und das sind alles so Sachen, das sind erstmal Grundlagen, die man kennen muss. Und das ist das, wo ich mal sage, eignet euch, bevor ihr anfangt, wirklich in die Systematik zu gehen, bevor ihr anfangt, in die eigentliche Pilzbestimmung zu gehen oder auch einen Bestimmungsschlüssel zu benutzen oder sogar Fotos zu vergleichen mit den Pilzen, eignet euch erst die Grundlagen an. Wie wachsen Pilze überhaupt? Was brauchen Pilze? Pilze, also vielleicht noch ein anderes Beispiel. Es gibt ja Pilze, habe ich eben schon gesagt, die leben in Symbiose mit Bäumen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, machen wir es mal einfach, Birkenpilze sammle, dann brauche ich nicht in den Buchenwald zu gehen. In diesem Fall einfach, ja, weil der Name schon Birke mit beinhaltet. Birkenpilze wachsen bei Birken. Suche ich Birkenpilze, ist ein Röhrling, ja, dann suche ich bei Birken. Ja, bei anderen, bei den Goldröhrlingen zum Beispiel, ist es nicht ganz so offensichtlich. Der wird aber auch Lärchenröhrling genannt. Ja, würde ich den jetzt gezielt.
Judasohr kenne ich.
Judasohren zum Beispiel. Judasohren ist ein Parasit und ein Zersetzer von Holz nachher. Und der mag zum Beispiel auch Buche ganz gerne. Der liebt aber Holunder.
Ja.
Alte Holunderpflanzen, egal, also ich muss eigentlich nur warten auf den richtigen Zeitpunkt. Wenn er dieses Jahr noch nicht da ist, dann kommt er nächstes Jahr. Bei altem Holunder kommt früher oder später das Judasohr durch. Ist jetzt nicht der, also gilt ja als Heilpilz, als Vitalpilz, ist aber jetzt nicht der schmackhafteste Pilz. Ist mehr für die Konsistenz. Ne? Es wird ja auch die chinesische Morchel genannt, hat aber mit Morcheln wirklich gar nichts zu tun. Das sind Pilze, die deutlich besser sind. Genau. Morcheln zum Beispiel sind so ein Thema. Ich weiß nicht, sagen dir Morcheln was?
Ja, sagt mir was. Ich habe dann direkt
Köstlicher,
so eine
köstlicher
übrige
Speisepilz. Ja,
Vorstellung.
man muss den richtig zubereiten. Ja, man muss den richtig zubereiten. Ja, also schön scharf angebraten schmeckt der mir sehr gut. Nee, wirklich, wirklich. Also Speisemorcheln sind einer der besten Pilze, die ich kenne. Ja, wachsen aber nicht jetzt im Herbst, sondern im Frühjahr. Ja,
Ja,
also im April, sag ich mal.
das finde ich nämlich auch zum Beispiel spannend. Ich habe immer gedacht, Pilzzeit ist definitiv im Herbst. Jetzt hast du aber gerade gesagt, also schon ein bisschen länger her, dass du dich im Frühjahr, Sommer und Herbst mit den Pilzen beschäftigt hast. Also ist es eben nicht nur auf den Herbst begrenzt, sondern durchaus auf alle
Mein
Jahreszeiten.
Lehrer sagt immer, die Pilzsaison geht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Ja, im Winter habe ich glaube, die größten Mengen an Pilzen habe ich tatsächlich im Winter gefunden. Da kann man wirklich gezielt losgehen, an alten Buchenstämmen suchen und Austernseitlinge ernten. Nicht suchen, sondern ernten. Ja, und da habe ich schon wirklich Mengen gehabt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich echt aufhören, weiß ich gar nicht sonst, was ich damit machen soll alles. Ja, da gibt es einiges. Und im Winter ist man ein bisschen beschränkter, dafür kann man aber viel gezielter suchen. April ist eine super Sammelzeit für Kräuter. Ne? Da ist ja so alles gerade im Kommen. Und wenn dann der Bärlauch auch da ist, ist man sowieso unterwegs. Und im Bärlauch oder in der Nähe von Bärlauch, wo basischer Boden ist, findet man auch Morcheln. Das heißt, da sollte man immer mal ein bisschen die Augen offen halten. Die Sache ist, Morcheln sind super schwierig zu entdecken. Das heißt, wenn ich nicht genau weiß, wo ich gucken muss und wirklich manchmal für eine Viertelstunde auf die gleiche Stelle gucke, bis ich die erste Morchel gefunden habe, habe ich gar keine Chance. Wenn ich dann die erste habe, meine Augen sich angepasst haben an, okay, so sieht's aus, dann geht das los. Das ist übrigens was super spannend ist, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Kinder sehen die viel schneller. Die sind da irgendwie noch nicht so, die haben noch nicht diesen Filter irgendwie. Die sortieren das dann nicht so aus. Die sehen, oh, da ist irgendwie eine andere Struktur, die wir als Erde oder als Blatt dann als unwichtig abtun. Die sehen dann die Morcheln dazwischen. Also ich gehe super gerne mit meinen Neffen und meiner Nichte in den Wald. Die sind alle zwischen 3 und 7. Die sehen viel mehr als ich. Die finden die kleinsten Pilze, wirklich. Manchmal in der
Toll.
Stadt, guck mal, ein Pilz. Dann sage ich, wo ist denn hier ein Pilz? Dann heben die so einen ganz kleinen Pilz in den Rillen, in den Fugen gewachsen, heben die so einen kleinen Pilz auf. Also die haben da irgendwie einen anderen Filter. Zum Morcheln sammeln, super. Schaboxkraut zum Beispiel schaue ich immer nach. Buschwindröschen schaue ich immer nach. Es gibt halt so ein paar Anzeiger, die mir dann genau sagen, wo wachsen Morcheln. Und wenn ich diese Kombination habe, wenn ich was über Pflanzen weiß und was über Pilze weiß, kann ich sagen, oh, wir wollten jetzt eigentlich Bärlauch sammeln, aber wir gucken mal eben, was wir hier an Morcheln finden. Ja, und ich war auf einer Kräuterwanderung mit einem Freund, den ich eben erwähnt habe, mit dem ich häufiger mal losgehe, hat selber eine Kräuterwanderung gemacht. Und wir waren dann zum Schluss in einem Bärlauchgebiet. Er hat gesagt, so, und jetzt können alle nochmal Bärlauch sammeln. Und ich habe gesagt, Moment, sollen wir nicht erst ein paar Morcheln mitnehmen? Und dann haben wir umgeschwenkt, haben gesagt, jetzt machen wir mal eben das Thema Morcheln, haben allen erklärt, wie man Morcheln sammelt. Innerhalb von 2 Minuten hatten wir die erste Morchel, weil mit 15 Leuten, oder was waren wir da findet man dann schnell was. Das war super. Das war für alle ein tolles Erlebnis, ne? Das dann eben eigentlich mit dem Ziel, Kräuter zu suchen, auch zu sagen, oh, wir können im April auch Pilze sammeln. Und im Juni kommen dann die ersten Steinpilze schon, da kommt dann schon, kommen dann die Stockschwämmchen schon, da gibt es dann auch schon ganz viele andere Sachen. Ja. Aber es liegt eben immer dran. Bitte?
Mir läuft die ganze Zeit das Wasser im Munde zusammen. Grundsätzlich liebe ich nämlich Pilze. Und ich kenne einfach nur die Supermarktpilze, ne? Und du machst mir das gerade total schmackhaft.
Genau, vielleicht dazu noch ein erster Schritt, den man machen sollte. Also das eine ist eben dieses Grundwissen, sich Grundwissen aneignen. Und das, was die meisten automatisch machen, ist, sich erstmal 5 bis maximal 10 Pilze, Einzelpilze anzueignen, die sie sicher kennen. Aber darunter sollten dann wirklich Anfängerpilze sein. Das heißt, Pilze wie Austernseitlinge, Pilze, klar, Steinpilze, Röhrlinge, einige von den Röhrlingen, Parasol, ne, ist ein großer Pilz, den man anhand von 3 Merkmalen schnell und sicher einordnen kann, wenn ich diese 3 Merkmale wirklich kenne. Ja, geschmückter Hut, ein Ring am Stiel, den man verschieben kann und dann so eine Natterung auf dem Stiel, muss man mal einmal gesehen haben. Wenn ich das aber gesehen habe, dann kann ich den Parasol als solchen erkennen. Schopftintling, weiß nicht, ob das was sagt, so ein weißer Pilz, der so einen länglichen Hut hat.
Den hat mir eine Freundin mal gezeigt.
Ja, findet man auch ganz viel. Also auch beim Kräutersammeln ist das häufig einer, der so am Wegesrand irgendwo steht. Mhm. Muss man so ein bisschen gucken, ob das jetzt gerade so eine Hundestrecke ist. Das ist für mich dann nicht so, ist nicht so meins. Aber davon findet man ganz viele und ganz leicht, weil die in Massen auftreten und dann wirklich einfach knallweiß sind. Ne? Die sind dann wirklich, die stechen richtig hervor. Schwefelporling ist auch so einer, der hervorsticht. Weiß nicht, ob du den kennst. Der ist schwefelgelb. Das ist ein Anfängerpilz, weil man ihn nicht verwechseln kann, wenn man den einmal kennt.
Sitzt der auf der Birke?
Der wächst am Baum.
Ach, ja, doch, den habe ich schon mal gesehen. Ja.
Bäumen. Da sagt man, an giftigen Bäumen wie der Eibe zum Beispiel soll man den nicht essen. An Eiche ist der ein bisschen unverträglicher. Aber grundsätzlich ist das ein einfach zu erkennender Pilz. Einfach zu erkennen, also einfach zu abzugrenzen von anderen. Und den kann man wirklich im Wald, im Frühjahr auch häufig schon, aus der Ferne schon erkennen, weil der wirklich signalgelb einfach schon entgegenleuchtet. Ne, deswegen super Anfängerpilz. Und mit solchen Pilzen eben anzufangen, dann zu sagen, ich eigne mir das Grundwissen an und dann eben in ein System zu gehen, was beim System vielleicht auch noch wichtig ist, das ist was häufig vergessen wird. Viele Bücher und viele Bestimmungsschlüssel arbeiten nach einem eher biologisch korrekten System, gerade die etwas moderneren. Das hilft mir häufig als Speisepilzsammler nicht. Also wenn ich zum Beispiel sage, der Schopftintling gehört in die Familie der Champignons, das hilft mir jetzt nicht, weil der für mich nicht aussieht wie ein Champignon. Ja, also da ist es meistens besser, sich mit Systemen zu beschäftigen oder Systeme zu lernen, die von Speisepilzsammlern für Speisepilzsammler entwickelt wurden, um zu sagen, ich möchte im Wald ohne Mikroskop, am besten auch noch ohne Lupe, ohne Chemikalien und ohne Genanalyse erkennen können, ist das jetzt der Champignon, den ich essen möchte oder nicht.
Ja.
Ja? Und das ist eben was mir sehr wichtig war, wo ich gesagt habe, mein System, mit dem ich arbeite, das muss ohne Hilfsmittel auskommen. Und ich habe mein Buch mit dem provokanten Titel versehen, wie du ohne Buch im Wald hunderte Pilze bestimmst. Ja, und das ist tatsächlich, stößt einigen so ein bisschen auf, weil ich eben sage, ich möchte euch dahin bringen, ohne Buch loszuziehen. Ich möchte nicht, dass ihr jeden Pilz nachschlagen müsst. Guckt euch an, wie die Profis losgehen. Du wirst ja auch nicht immer, also du hast wahrscheinlich ein Buch dabei, wenn du mal was nachschlagen möchtest, gerade auf Wanderung, wenn ein anderer dabei hat oder so. Aber du kannst doch rausgehen und sammeln, ohne ein Buch dabei zu haben.
Ja.
Und das Gleiche möchte ich tun. Und ich möchte nicht nur Steinpilze sammeln können. Ja, ich kann hunderte verschiedene Pilze im Wald einsortieren. Ist der jetzt essbar oder lasse ich ihn stehen? Ja. Und das ist das, was ich vermitteln möchte. Und ich möchte ohne Buch damit klarkommen. Ja, ist schön, ein Buch dabei zu haben.
Das Buch werden wir verlinken.
Ja, ich habe das, es gibt es als Printversion. Ich habe das selber gedruckt. Ist ein bisschen teurer als E-Book. Gibt es das auf meiner Seite aber auch. Dann ist es wirklich erschwinglich. Und ich sage mal, als E-Book reicht es auch, weil man liest es. Und wenn man es drauf hat, braucht man es nicht mehr. Das Ziel für mich ist, dass du dieses Buch nicht mehr brauchst.
Ja? Das finde ich richtig gut. Du sag mal, ich habe zwei Fragen. Einmal Nachhaltigkeit, also nachhaltiges Sammeln. Das ist mir ein super wichtiges Anliegen, dir ganz sicher auch. Und bei Pilzen stellt sich mir die Frage, wie sammle ich Pilze nachhaltig? Was passiert mit dem Pilz, wenn ich oben den Pilz kappe? Und die zweite Frage, die sich mir noch stellt, ist, wir sammeln die Pilze ja nicht am Wegesrand, sondern meistens geht man dann wirklich in den Wald rein. Wie sieht das da aus? Darf ich einfach so in jeden Wald reinmarschieren? Haben da vielleicht Pilzsammler sogar ein spezielles Recht? Oder gibt es da auch irgendwelche Einschränkungen, die man beachten darf? Magst du da vielleicht so ein paar Tipps mit an die Hand geben?
Ja. Okay, also vielleicht erstmal grundsätzlich Nachhaltigkeit. Es gab in der Schweiz eine Studie, wo über Jahre getestet wurde, ob es dem Pilz schadet, wenn man ihn abschneidet oder ob es besser ist, ihn herauszudrehen. Also komplett zu entfernen oder eben zu schneiden. Mhm. Und man hat festgestellt, die Pilze wachsen genauso gut, auch wenn man sie aberntet. Ja, also die kommen jedes Jahr wieder, weil ich schade dem eigentlichen Organismus Pilz nicht. Wir haben ja eben gesagt, der eigentliche Organismus Pilz ist unter der Erde oder im Holz, also da, wo ich es nicht sehe, das Myzelgeflecht. Und nur die Fruchtkörper kommen raus. Wenn diese Fruchtkörper, ich sag mal, verletzt werden, schadet dem Pilz das nicht.
Mhm. Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Obwohl eben die Sporen in dem Fruchtkörper sitzen?
Die Sporen werden im Fruchtkörper gebildet. Sobald die gebildet werden, trägt der Wind die aber raus. Also die bleiben nicht lange da drin.
Ja? Ah ja, okay.
Genau, also das ist, der verbreitet sich über den Wind. Und da gibt es ganz spannende Sachen. Es gibt zum Beispiel Porlinge, also Baumpilze, die kühlen oben auf der Oberfläche herab, damit sie so einen kleinen, so ein Mikroklima erzeugen und die Sporen unten so nach oben getrieben werden. Ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber es ist so super faszinierend für mich einfach, wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt. Genau. Das heißt, für den Pilz ist es erstmal egal, ob ich ihn rausdrehe, also rausziehe, oder ob ich ihn abschneide. Trotzdem, also und der Diskussionspunkt, schneide ich ihn jetzt ab oder nicht, sollte nicht auf diesem Kriterium basieren, sondern ich brauche, haben wir eben gesagt, ich brauche bestimmte Merkmale, um Pilze sicher identifizieren zu können. Und häufig ist ein wichtiges Kriterium an der Stielbasis. Also zum Beispiel ein Pilz, der aus dieser Gesamthülle wächst, der hat häufig an der Stielbasis noch so ein kleines Säckchen hängen. Schneide ich den jetzt ab, dann geht mir das verloren. Und da kann ich vielleicht nachher nicht mehr so leicht sagen, ist das jetzt ein Champignon oder ist das ein giftiger weißer Knollenblätterpilz. Ja? Das heißt, zur Pilzbestimmung, wenn ich einen Pilz sammle, den ich zum ersten Mal, also mitnehme, den ich zum ersten Mal gefunden habe, zum ersten Mal bestimmen möchte, dann brauche ich die Stielbasis. Und deswegen habe ich eben gesagt, rausnehmen und das Loch wieder zumachen, dann kann das Myzel feucht bleiben und kann eben unbeschadet weiterwachsen. Ja? Das andere ist, nehme ich einen Pilz raus, dann möchte ich dem die Gelegenheit geben, auszusporen. Tue ich den jetzt in einen Korb und laufe mit dem Korb nochmal durch den Wald, ist das super, weil die Sporen die ganze Zeit rausfallen können und sich noch verbreiten. Will ich den Pilz nicht mitnehmen, dann lege ich den Pilz wieder so rum zurück oder stelle den zurück, je nachdem, wie es funktioniert, dass die Sporen nach unten rausfallen können. Ein Freund von mir nimmt den immer und hängt den dann nach oben in irgendwelche Zweige, damit er noch besser seine Sporen verbreiten kann. Ja. Genau, also das ist so das Thema beim Pilze. Wie nehme ich die Pilze eigentlich raus? Dann gibt es immer wieder Diskussionen, Pilzsammler schaden den Wäldern. Es gibt natürlich Gegenden, ich weiß, bei uns in der Nähe Richtung Ruhrgebiet, da gibt es wirklich Wälder, wo in Mengen Menschen reinlaufen und ich sag mal, die Natur plattrampeln. Für mich ist das was, was ich immer wieder auf meinen Lehrwanderungen, in meinen Kursen, worüber wir sprechen. Und ich habe das Gefühl, dass die Art und Weise, wie ich es vermittle und auch die Art und Weise, dass ich Wissen vermittle, aber auch diese Faszination für die Pilzwelt und für die Pflanzenwelt vermittle, dass Menschen automatisch mehr Respekt vor der Natur haben und sich anders verhalten und nicht einfach sagen, wir laufen jetzt rein, ich will nur diesen Steinpilz haben und dann sagen, oh, guck mal, was wächst hier noch, oh, guck mal, oh, da muss ich jetzt aber vorsichtig sein, dass ich jetzt nicht das ganze Schabergskraut platttrampel, weil das ist auch was, was man theoretisch essen kann. Ja, und wir suchen jetzt zwar Morcheln, aber das wäre auch, also es ist einfach dieses, ich sehe das große Ganze der Natur, die Vielfalt der Natur und ich respektiere die Natur und ich werde schätze das und allein dadurch gehe ich schon anders vor. Ansonsten, klar, ich kann der Natur schaden, indem ich Müll zurücklasse, wenn ich Pilze sammle. Ich nehme mein Butterbrot mit, packe mir das in Alufolie ein, schmeiße die Alufolie irgendwie hin. Ist blöd. Ja? Da müssen wir nicht drüber reden. Und genauso natürlich, ich latsche einfach irgendwo querfeldein. Bei uns im Münsterland ist es so, wir haben einige Wälder und einen Wald, in dem ich gerne spazieren gehe. Das ist Naturschutzgebiet, da darf man nicht sammeln. Aber da wird Forstwirtschaft betrieben. Und uns wird gesagt, als Pilzsammler machen wir die Natur kaputt, wenn wir die Wege verlassen. Dann fahren die aber mit riesigen Maschinen in den Wald rein, um da die Baumstämme rauszuholen. Das ist etwas, was mir nicht, das kriege ich nicht in den Kopf. Also das ist mir absolut unverständlich. Und ich meine, dass wir als Menschen, solange wir respektvoll mit der Natur umgehen, ein Recht haben, uns aus der Natur zu ernähren. Und alles in Maßen, ja, also auch es gibt ein Sammelverbot, ich darf nicht so viele Pilze sammeln, wie ich möchte, sondern nur für den, ich weiß nicht genau, wie es formuliert ist, aber nur für den eigenen Bedarf. Das ist aber ja nicht klar definiert. Das heißt, der eine sagt, das ist 1 Kilo Steinpilz pro Kopf, der andere sagt, nee, 500 Gramm, der andere sagt, nee, 2 Kilo sind okay, liegt so ein bisschen dran, ja. Das ist was ich durchaus befürworten würde, solange es da irgendwie eine klare Regelung gibt, weil ich glaube, es gibt immer Menschen, die sagen, wir laufen einfach los und ernten alles ab, was wir finden. Und man sieht das manchmal so, gerade so Fotos aus Polen. Ich habe auch einige Schüler, die aus Polen kommen und die sagen, hier wird einfach nur in Massen geerntet. Wer am meisten findet, hat gewonnen. Und gut, die bereiten das auch zu, die trocknen das, die leben da vielleicht auch noch mehr von als wir. Ja, also hat auch seine Berechtigung. Aber dieses, ich sammle einen Kofferraum voll mit Steinpilzen, das hat für mich hat für mich keine Logik mehr. Wenn ich das nicht kommerziell machen möchte, macht das für mich keinen Sinn. Ja,
Muss
und
man ja
da
auch
eben
erstmal
diese
verarbeiten.
Begrenzung, bitte.
Das muss man ja auch erstmal verarbeiten können.
Ja, eben, ja, eben. Und also ich habe jetzt noch Pilzpulver vom letzten Jahr. Ich habe zu viele Parasole gefunden und denke mir jetzt auch, dieses Jahr werde ich nicht so viele ernten und trocknen. Das war einfach zu viel. Obwohl wir alle gemeinsam hier immer wieder Suppen davon gegessen haben und so weiter. Genau, also das ist eben so. Ich kann verstehen, dass es da Regeln gibt, weil wenn viele Menschen zusammenkommen, dann muss man leider irgendwann Regeln aufstellen, weil nicht alle sich daran halten, was vielleicht für die meisten logisch wäre oder respektvoll wäre oder was auch immer. Genau, dann gibt es Sammeleinschränkungen, zum Beispiel in, habe ich eben schon gesagt, Naturschutzgebiet, Naturdenkmäler, Naturparks, ja, da darf ich dann gar nicht sammeln. Und auch als Speisepilzsammler, wenn das nicht explizit ausgewiesen ist, hier darf man sammeln, darf man da nicht sammeln. Ja, aber es gibt gleichzeitig so ein Grundrecht, ein normaler, ich sage mal ein, in Anführungszeichen normaler Wald, jetzt keine Waldschonung, wo gerade eingezäunt und irgendwie Jungpflanzen oder so, in einem normalen Wald darf ich sammeln.
Ja, eben für den Eigengebrauch.
Für den Eigengebrauch, ganz genau.
Ja, das ist ja
Aber das
spannend.
macht Sinn, gerade wenn man in Gegenden wohnt, wo es irgendwie eine Einschränkung gibt, sich damit auseinanderzusetzen, was habe ich hier eigentlich für ein Gebiet, was habe ich hier für eine Restriktion, dann zu gucken, darf ich jetzt hier sammeln oder gehe ich vielleicht 500 Meter weiter und finde dann ein Waldstück, was eben, wo ich reingehen darf und wo ich sammeln darf. Und auch da respektvoll, ne, und eben, ja, wenn ich den Weg verlasse, dann gucke ich eben, wie ich wo ich hintrete und dass ich nicht einfach alles plattlatsche.
Ja, war schön. Was hältst du von den Bestimmungs-Apps? Die gibt es ja mit Sicherheit auch für die Pilze. Und was hältst du von der Bestimmung über, Fo also via Fotos? Du hast das am Anfang schon erwähnt, dass du das selber gemacht hast. Mir stehen ja die Haare zu Berge. Ich rate meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen immer davon ab, Apps zu benutzen oder eine Pflanze via Foto bestimmen zu lassen, weil das einfach zu ungenau ist. Punkt. Und auch die Apps, ne? Ich finde die, jetzt warst du gerade kurz weg. Ich finde auch die Apps, die sind super hilfreich. Man kann dann mal nachschauen, aber ich habe auch schon, also bei mir wächst angeblich eine Strandkamille. Hier ist aber jetzt kein Strand. Ich habe auch keinen Sandboden hier bei mir. Also,
Jetzt
ja.
muss ich gestehen, ich benutze schon mal eine App für Pilzbestimmung, gerade weil ich häufig in Spanien unterwegs bin und hier die Pflanzen gar nicht, also viele Pflanzen gar nicht kenne
Ja.
und dann auch die einheimischen Beschreibungen oder Wörter davon häufig gar nicht verstehen kann und da hilft mir eine App häufig. Und ich habe das Gefühl, Apps für Pflanzen sind viel, viel, viel besser als für Pilze. Also wenn du jetzt sagst, als Profi, nein, die Pflanzen-App empfiehlst du nicht, lass die Finger von den Pilz-Apps. Ja,
Also
also.
ich sage nicht, dass man die nicht nutzen soll, aber ich finde, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pflanze nicht kenne und nur mit Hilfe dieser App bestimme, würde ich die niemals essen. Auch wenn mir die App jetzt sagt, ja, das ist eine essbare Pflanze. Ne? Also das würde ich einfach nie, nie, niemals machen. Ich würde mich immer nur auf mein eigenes Wissen verlassen.
Bei mir ist es auch mehr so, wir pflanzen in Spanien ein Agroforstsystem an, mit vielen essbaren Pflanzen dazwischen, aber eben auch vielen Pflanzen, die das ganze System unterstützen. Und da kommen dann häufig irgendwelche kleinen Pflanzen raus, die wir dann kennenlernen wollen, um zu sehen, wie funktioniert das ganze System. Und da ist dann mehr so, jetzt mache ich ein Foto davon und guck mal, was habe ich denn jetzt hier? Was ist das überhaupt für eine, also gerade bei den, wenn die noch ganz jung sind, man noch nicht die Blüte erkennt und so, einfach erstmal eine Idee kriegen, in welche Richtung geht das. Da geht es dann nicht ums Essen. Also da kann ich, da bin ich dann voll bei dir. Also wenn ich eine Pflanze essen wollen würde, dann würde ich da jemanden ranholen, der sich auskennt, mir die einmal beibringen lassen. Und habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich die mit einer App bestimme, dann ist die auch schnell wieder weg. Dann bleibt die nicht in meinem Kopf. Erklärst du mir die, reden wir darüber, probieren wir die, du sagst, guck mal, die schmeckt so ein bisschen so und so, dann vergesse ich die nicht wieder. Ne, dann, also mein dreijähriger Neffe riecht immer noch an Gundermann, immer sagt immer, Dundermann, Gundermann. Der
Ah,
sagt immer,
süß.
die kann er ja 100% erkennen, weil er diesen Geruch so drin hat. Das ist super süß. Ja, genau.
Toll.
Aber zu den Apps, ein Pilz,
Und
kannst du dir
Fotos.
vorstellen. Ich habe die Stielbasis mit Merkmal. Ich habe einen Stiel mit Merkmal. Ich habe das Fruchtlager mit Merkmal. Also ob das jetzt Lamellen sind, ob das Röhren sind, aber auch wie die Lamellen aussehen, welche Farbe die haben und so weiter, welche Form. Dann habe ich den Hut. Jetzt mach erstmal ein Foto, wo alles drauf zu sehen ist. Das alleine wird schon schwierig. Ja? Häufig sind das Bilder von oben, die Anfänger dann machen, die in die App hochladen. Das heißt, ich sehe einen weißen Pilz von oben und das kann alles sein von super leckerer Champignon bis tödlich giftiger weißer Knollenblätterpilz. Ja, dazu kommt dann noch die Farbgebung, die auch nicht wirklich hilft. Also bei Pilze kommen nicht vom Fließband. Pilze können wirklich im Vergleich zu Pflanzen auch nochmal deutlich unterschiedlicher aussehen. Also du kennst ja von Pflanzen auch. Es gibt ja so 80% sind so in dem Bereich und dann gibt es aber welche, wo du denkst, wie kann das so aussehen und wie kann das so aussehen? Und bei Pilzen habe ich das Gefühl, dieser Bereich ist überhaupt nur so und die sehen so aus wie auf dem Foto und alles andere sieht anders aus.
Na
Und wenn ich
toll.
dann nicht weiß, ein Pilz, also ein Riesenschirmling, Parasol, ja, ein essbarer Riesenschirmling kann, sieht man meine Hände, kann so groß sein, der kann auch so klein sein. Ja, es gibt ein Lehrer von mir hat immer gesagt, es gibt die großen Zwerge und die kleinen Riesen. Das heißt, ich muss nicht den Pilz einfach nur von einer Seite angucken, sondern ich muss mir die Merkmale angucken. Das kann die App nicht. Wenn du jetzt eine nicht fotobasierte App nimmst und sagst, ich muss alle Merkmale eingeben und am Ende sagt er mir anhand von seinem eigenen Schlüssel, von seiner eigenen Logik, das ist der und der Pilz, dann bin ich bei dir. Dann würde ich sagen, ja, wenn du die Merkmale kennst, wenn du weißt, wie man die erkennt, wie man sie eingibt, wie man sie benennt, wenn du das Grundsystem drauf hast, das in die App eingibst, super. Ja, damit kann man arbeiten. Aber fotobasierte Apps, Finger weg. Also ich habe schon, ich weiß nicht, sagt dir ein Hallimasch was? Wächst büschelig, ist braun, hat dunkle Schuppen obendrauf und hat einen Ring. Vergleich Austernpilz, Austernseitling, hat helle Lamellen unten drunter, ist obendrauf grau, wächst seitlich aus dem Holz, hat also den Stiel an der Seite sitzen, nicht in der Mitte. Also ich sag mal, er sieht komplett anders aus als ein Hallimasch. Jetzt hat jemand Austernseitlinge fotografiert und die App sagte, könnte ein Hallimasch sein. Die sind so weit auseinander, also jeder Anfänger sieht sofort, das ist nicht der gleiche Pilz. Und wenn das eine App sagt, gut, es gibt sicherlich bessere und schlechtere. Wir haben auf dem Kurs mal ein Foto von einem Pudel in die App hochgeladen und der hat dann gesagt, das wäre ein Strubbelkopfröhrling. Also so weit geht es dann. Der macht dann halt irgendwas daraus. Der weiß dann nicht, was es ist, also mache ich irgendwas. Ja, und dann sagt er natürlich auch, ja, ist wahrscheinlich einer von denen. Dazu kommt aber auch, es gibt Pilze, Täublinge. Es gibt Täublinge, die sind alle von unten weiß und von oben, also einige sind davon von oben rot. Und von diesen roten gibt es etliche. Da gibt es mindestens ein Dutzend von. Und da gibt es essbare und giftige. Die sehen aber fürs bloße Auge nahezu identisch aus. Und selbst ich, wenn ich die im Wald sehe, kann dir nicht sicher sagen, welcher das ist. Ja, da müsste ich tatsächlich ein Mikroskop mitnehmen. Aber es gibt die sogenannte Täublingsregel. Wenn ich mir sicher bin, dass ich einen Täubling gefunden habe, nehme ich ein kleines Stück in den Mund, kaue darauf rum, spuck das wieder aus. Schmeckt der scharf, ist er giftig. Schmeckt der mild, ist er essbar. So kann ich die ganzen roten Täublinge auseinanderhalten im Wald, aber das soll die App erstmal machen. Was
Das
will die
stimmt.
App damit machen? Das heißt, ich habe Kriterien wie Geruch und Geschmack, die ich dazu nehmen kann, die die App nicht leisten kann. Und da wird eine App nicht hinkommen.
Ich finde, so ein bisschen, also nützlich irgendwie sind sie schon, aber um sowas eben sicher zu bestimmen und sich darauf alleine zu verlassen.
Bei Pilzen würde ich sagen, sie sind nicht nützlich, sie sind gefährlich. Wirklich. Ich sage immer, Finger weg von den Pilzen. Das halte ich absolut gar nichts von. Und letztendlich sind Bestimmungsbücher nicht besser, wenn ich nicht weiß, wie ich sie benutze. Na, wenn ich einen Bestimmungsschlüssel habe und sage, ich gehe Kriterien durch und sage jetzt, weiß ich nicht, was das heißt, daher gehe ich mal A durch oder gehe mal B durch, weiß ich ja nicht, wo ich bei rauskomme. Das sind entscheidende Kriterien. Das heißt, ich muss mir das, was ich mit den Grundlagen meinte, ich muss die Grundbegriffe und die Merkmale von Pilzen drauf haben, bevor ich in die Pilzbestimmung gehe. Bei Pilzen muss ich bestimmen. Ich muss nach Kriterien vorgehen, um sie auseinanderzuhalten. Kenne ich diese Merkmale nicht, komme ich damit nicht weiter.
Und was hältst du von Fotos, die in
Ach,
Vorbereitung sind?
habe ich letztendlich auch mehr oder weniger beantwortet. Also Pilze sehen halt nicht gleich aus. Und auch da wieder, ich zeige gerne auf meinen Kursen so am Anfang mal Fotos. Ich lasse mir auch immer gerne welche zuschicken, weil 50% davon sind Pilze von oben. Ja, und da sehe ich nichts drauf. Da weiß ich nicht mal, hat der jetzt einen Schwamm unten drunter oder hat der Lamellen unten drunter. Das heißt, ich kann da nicht viel mitmachen. Fotos. Die Pilze sehen wirklich sehr, sehr unterschiedlich aus. Und wozu gerade Anfänger neigen, wenn sie Fotos vergleichen, und die meisten sagen, mir sind Fotos lieber als Zeichnungen. Zeichnungen sehen nie aus wie mein Pilz. Ja, aber da sind die Kriterien abgebildet. Habe ich ein Bild früher, die Pilzbücher früher hatten alle Zeichnungen, weil die Zeichnungen wirklich die Merkmale deutlich hervorheben können. Da sehe ich genau, wie der Stiel aussehen muss. Aber der Pilz, den ich finde, wird nie so aussehen wie die Zeichnung. Der Pilz wird aber auch nie so aussehen wie ein Foto in einem Buch. Das heißt, ich muss wirklich diese Merkmale verstehen können, die auf der Zeichnung ab oder auch auf dem Foto abgebildet sind und diese Merkmale übertragen und nicht das Foto vergleichen. Und was Anfänger eben häufig machen, sie sagen, ich nehme mir meinen Pilz, ich blätter mein Pilzbuch durch und gucke, okay, weißer Pilz, weißer Pilz, der könnte so sein, was steht da? Lamellenfarbe schwarz. Nee, ist er nicht, Blätter weit. Oh ja, der hier, Lamellenfarbe schwarz, Champignon. Ja. Sieht doch gut aus. Wiesenchampignon, wird wohl ein Wiesenchampignon sein. Und habe aber gesehen, dass es auch noch den Kabul-Champignon gibt, der dann eben magendarmgiftig ist, der aber genauso aussieht. Ja? Und da muss ich eben, also ja, Bilder vergleichen. Ich muss lernen, wie es geht. Bilder vergleichen funktioniert bei bestimmten Anfängerpilzen, wo ich sage, also Schopftintling, wenn ich den mit Bildern vergleiche, da muss ich mich schon wirklich blöd anstellen, um den mit einem Faltentintling oder so zu vergleichen. Die sehen wirklich unterschiedlich aus. Ja? Aber das sind wirklich die Anfängerpilze. Und selbst Krause Glucke, sagt dir eine Krause Glucke was? Ist
Hört sich
sieht aus wie
super
ein sieht, ist super leckerer Pilz, wächst bei Kiefern, Wurzelparasit von Kiefern. Der größte, den ich gefunden habe, waren knapp 4 Kilo. Ein einziger Pilz, wirklich so ein Riesending, sieht aus wie, als hätte jemand einen Badeschwamm im Wald liegen lassen. Also wirklich so ein, wie so ein krauser Salat, aber gelblich, so Badeschwamm
Ja.
gelb. Super, super einfacher Pilz, um den am Anfang zu erkennen. Ja, also für einen Anfängerpilz wirklich ziemlich leicht zu finden. Wenn man in einem Kiefernwald ist, läuft man jetzt um diese Jahreszeit einfach mal um die Kiefern und irgendwo auf dem
Ja.
Boden in der Nähe des Wurzelbereichs findet man diese krause Glucke. Ja, die krause Glucke ist ein Pilz, den man eigentlich nicht verwechseln kann. Trotzdem sehe ich immer wieder Bilder. Jetzt letzte Tage war wieder einer, überlege ich gerade, was es war, war jedenfalls ein anderer Pilz, auch ein essbarer Pilz immerhin, kein giftiger Pilz, aber wirklich ein völlig anderer Pilz. Und der riecht nach krause Glucke. Ist das einer? Ich sage, du hast nicht verstanden, also dir hat niemand erklärt, wie ich eine krause Glucke erkenne. Ja, und eine krause Glucke zum Beispiel in Abgrenzung von den Korallen. Es gibt Korallen, die sehen aus wirklich wie im Wasser Korallen. Also es sind sich verzweigende kleine Ästchen, die sich immer weiter verzweigen und eben wie so eine gelbe oder weiße Koralle aus dem Boden wachsen. Ja, super spannend. Wirst du ab heute wahrnehmen, wenn du in den Wald gehst, falls du sie noch nicht gesehen hast. Die krause Glucke sieht aber aus wie ein Kopf Salat, also wellig. Ja, wenn ich das weiß, wenn ich das einmal gesehen habe, mir hat das jemand erklärt, klar, kein Problem mehr. Ja, aber wenn ich dieses Kriterium nicht kenne, wenn ich das nicht wahrnehmen kann, klar, dann kann ich den verwechseln. Entschuldigung, was war deine Frage? Ich bin
Mit den,
Fotos von
ja,
Wald.
ne, ob ich jetzt Fotos nutzen darf, um Pilze
Genau.
schwimmen zu lassen von anderen.
Und da sehe ich halt immer wieder Sachen, wo ich denke, wenn du den mit Fotos verglichen hast, dann weißt du nicht, wo du hingucken musst. Ja, und auch da gilt einfach, klar, ich kann den mit Fotos vergleichen, aber ohne mein das Grundwissen, ohne die Merkmale, wo ich hinschauen muss, bringt mir das nichts. Und immer die Problematik mit der Perspektive. Habe ich nicht ein Foto von unten und eins von oben? Habe ich nicht einen Pilz, wo die Merkmale wirklich sichtbar sind? Und auch in den moderneren Pilzbüchern ist das häufig nicht der Fall. So viele perfekte Pilze kann man gar nicht finden, dass man die alle fotografieren und abbilden kann. Ja? Ist einfach sehr schwierig. Deswegen Fotos vergleichen, ohne sich auszukennen, ohne die Merkmale zu kennen, funktioniert auch nicht.
Also ich fühle mich ja gerade so ein bisschen wie bevor ich eben meine erste Kräuterwanderung gemacht habe. Da habe ich ja irgendwie auf eine Wiese geguckt und sehe nur Gras, habe immer nur Gras gesehen, ne? Und dann nach dieser Kräuterwanderung habe ich irgendwie auf so einem Quadratmeter 20 Pflanzen entdeckt. Ja. Und jetzt gerade frage ich mich, warum habe ich diese ganzen Pilze noch nie gesehen? Ich finde es total spannend. Ich kann mich jetzt einfach so gut auch in die Leute hineinversetzen, die mit Wildpflanzen neu anfangen, ne? Das ist irgendwie so eine neue Welt gerade für mich. Ich finde das total spannend. Jetzt ist es ja bei den Wildpflanzen ganz oft so, dass die essbaren Wildpflanzen auch Heilpflanzen sind. Wie sieht das denn bei den Pilzen aus? Ist das, also ich meine, dass sie gesund sind, wissen wir, aber gibt es da eher so diese Trennung von Speisepilzen und dann Heilpilzen oder gibt es auch Speisepilze, die sehr heilkräftig sind? Gut, das Judasohr hatten wir jetzt gerade schon mal
Genau,
kurz.
also es wird vielen Pilzen in irgendeiner Art und Weise eine Heilwirkung zugeschrieben. Je mehr Quellen man findet, desto mehr findet man, ist auch die Chance, dass man zu jedem Pilz irgendwie eine Heilwirkung findet. Sicherlich haben Pilze was in irgendeiner Art etwas Gesundes. Die haben natürlich bestimmte Stoffe, Vitamine, was auch immer, die für uns gut sind. Ich bin inzwischen ein bisschen zurückhaltend. Ich sage gleich auch warum. Also erstmal, ja, es gibt viele Pilze, die sind gut. Es gibt viele Pilze, die sind Vitalpilze. Es gibt viele Pilze, das sind Heilpilze. Die kann ich auch gezielt einsetzen bei Magen-Darm-Störungen, fürs Immunsystem, bei Krebs. Also da gibt es wirklich richtig, richtig tolle und heilkräftige Pilze. Ich glaube, das wird schnell zu sehr verallgemeinert. Ich glaube, das wird zu schnell. Also gerade jetzt heute, so in den letzten Jahren, gehen Laien sehr schnell dahin zu sagen, okay, das heißt Heilpilz, ich kann alles mit Heilpilzen machen. Ich kann alles mit Heilpilzen heilen. Ich besorge mir einfach nur genug Pilze und dann kann ich damit irgendwie alles kurieren. Das sehe ich so nicht. Ich bin ja in der indischen Medizin zu Hause. Ich weiß nicht, ob du
Ja,
das weißt,
also
ob
ich habe es gesehen,
du
ja.
was gesehen. Genau, also ich bin seit 13, 14 Jahren oder sowas immer wieder in Indien, habe einen Meister inzwischen, muss ich sagen, gehabt. Der ist vor 3 Jahren verstorben. Inzwischen habe ich einen neuen Meister, von dem ich weiterlerne und bin eben in der indischen Kampfkunst, aber auch in der indischen Heilkunst zu Hause. Und da ist es so, dass den Pilzen das Element Luft zugeordnet wird. Ja? Und dass dieses Element Auswirkungen auf den Körper hat, die wir häufig nicht überblicken können. Und deswegen sagen wir, ja, ich kann Pilze anwenden. Also das System, nach dem ich lerne, ist nicht Ayurveda. Das ist auch mit dabei, habe ich auch viel von gelernt. Aber mein Hauptsystem ist das südindische Siddha-System. Und im Siddha-System wird nichts ausgegrenzt. Also die Siddhas, die Weisen von Indien, von ganz früher, sage ich mal, die haben gesagt, alles ist erstmal gültig, alles wird mit einbezogen und so werden auch die Pilze mit einbezogen, die haben ihre Berechtigung. Aber sie sind immer dann gültig, wenn sie nur, oder sie haben ihre Berechtigung, wenn sie als Heilmittel eingesetzt werden und dann wieder rausgenommen werden. Das ist nichts, was ich über einen langen Zeitraum nehme. Und als mein jetziger Meister von mir gehört hat, dass ich Pilzwanderungen gebe und mich viel mit Pilzen beschäftige, hat er gesagt, iss bitte nicht jeden Tag Pilze, auch nicht, wenn die Hauptsaison ist. Ja, einmal in der Woche, zweimal in der Woche in Maßen und hat mir dann auch gesagt, so und so solltest du die zubereiten, damit sie einen guten Effekt auf deinen Körper haben und eben nicht die negativen Wirkungen, also dieses Element Luft zu sehr in den Körper bringen. Also es ist einfach etwas, was meine Perspektive auf dieses, das sind alles Heilpilze und das sind positive Pilze geändert hat. Ich glaube, das sind wirklich richtig gute Heilmittel, wenn sie im richtigen Moment für den richtigen Zeitraum, für den richtigen Menschen eingesetzt werden. Jetzt lese ich aber immer wieder, jemand schreibt, ich habe Bauchschmerzen und jemand anderes schreibt sofort, ja, nimm mal hier den Reishi, mach dir mal aus dem Reishi einen schönen Tee oder aus dem Birkenporling oder sowas, dann geht es dir wieder besser. Wo ich sage, Leute, warum der Bauchschmerzen hat, weißt du nicht. Vielleicht hat er sich gerade an einer schlechten Pilzmahlzeit, vielleicht nicht mal an Giftpilzen, aber an einer schlechten Pilzmahlzeit irgendwie den Magen verdorben, dann ist es bestimmt nicht gut, jetzt noch Pilztee da drauf zu trinken.
Ja.
Genau, das ist so meine Ansicht zu den.
Es ist total schön, dass du darauf aufmerksam machst. Ne? Dazu neigen ja die Kräuterleute auch gerne, weil es einfach sehr viele Heilpflanzen gibt. Aber genau, Bauchschmerzen sind nicht gleich Bauchschmerzen, Husten ist nicht gleich Husten. Und es ist ja auf der einen Seite das Wunderbare, dass wir aus der Natur sehr individuelle Heilmittel für uns finden können. Aber da darf man auch ein bestimmtes Wissen erstmal mitbringen. Und genau, es gibt eben nicht die eine Pflanze, die für alles so gut ist und für jeden gut ist.
Für jeden, genau. Und da wird eben schnell generalisiert. Das ist ja auch, ich habe da ein neues Wissen und ich will das ja auch teilen. Und jetzt merke ich habe gehört, der ist gut für den Magen. Also klar, jetzt hat jemand Magenschmerzen, super, jetzt kann ich das direkt teilen und kann mein Wissen. Es ist ja auch die Begeisterung, die durchkommt. Man kann es ihnen ja auch nicht übel nehmen irgendwo. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, darauf hinzuweisen und zu sagen, ja, es ist grundsätzlich mit Sicherheit gut, das mit in die Ernährung mit aufzunehmen und einfach um Vielfalt, um dem Körper andere Nährstoffe anzubieten. Der wird sich schon das rausziehen, was er braucht, aber eben gleichzeitig nicht damit zu überladen. Ja. Mein Meister sagt auch immer, iss alle Sachen, die du essen möchtest, aber immer in den Maßen, für die sie von der Natur vorgesehen sind. Mhm. Also du wirst ja nicht jetzt dich nur noch von Schaboxkraut ernähren. Ja, also es ist ja sowas, das würde dir natürlicherweise, würde dein Instinkt sagen, nee, da reichen mir ein paar Blätter und dann ist das gut, tu mir das mit in den Salat, aber das reicht dann. Ne? Und wenn ich dann eben sage, nee, ich habe gehört, das hat viel Vitamin C, ich esse jetzt nur noch Schaboxkraut. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Also das hat mir für mich nochmal war so ein wichtiger Impuls, darüber nachzudenken, natürlicherweise, was würde der Mensch oder was würde ich davon in welchen Mengen zu mir nehmen und das dann eben so zu involvieren. Und ich würde wahrscheinlich nicht jeden Tag Pilze sammeln gehen. Ja, sondern ein-, zweimal die Woche, wenn die Hauptsaison da ist. Und das ist dann wieder so das, wo ich sage, ja, das ist das, was er gesagt hat, ist ein-, zweimal die Woche und nicht mehr.
Ich finde das ja auch super spannend, dass da auch die Elemente mit einbezogen werden. Das vernachlässigen wir hier ja. Also das ist hier
ist eine andere Sichtweise.
Völlig fremd. Finde ich, ist es auch nochmal ein Thema für sich, super spannend. Was motiviert dich? Also warum gibst du dein Wissen weiter? Warum behältst du das nicht für dich, sondern gehst damit raus und möchtest damit Menschen erreichen und begeistern? Also man merkt, du bist sowieso völligst begeistert davon, bringt auch komplett über. Aber was ist deine Motivation dahinter?
Ich habe vor kurzem mit meinem Meister in Indien, er hat mich gefragt, also auch so ähnlich, was meine Motivation ist, was mein, mir fällt das Wort nicht ein, also was mein Drive ist, so was mein, warum ich das mache, was ich mache und was meine Bestimmung ist, irgendwie sowas. Und ich habe gesagt, ich glaube unterrichten, ich kann gut unterrichten. Das ist, ich kann Sachen gut anders verpacken, dass es leicht verständlich ist für jemand anders. Und er hat gesagt, du solltest nur dann unterrichten, wenn das Unterrichten aus einer Fülle herauskommt, wenn du sagst, ich habe gerade so viel, was ich teilen muss, wo ich so begeistert von bin, dann ist der Punkt, wenn du unterrichtest. Du solltest nicht das Unterrichten als Herzstück nehmen. Und bei den Pilzen habe ich das. Bei den Pilzen, ich bin so begeistert davon, ich finde das so toll, irgendwie das alles zu finden und zu verstehen. Und wenn ich anfange, merkst du, wenn ich anfange, darüber zu reden, ich will dann einfach teilen, ich will das einfach jemandem anders mitgeben und ich möchte dir irgendwie einmal diese Begeisterung für die Pilzwelt mitgeben, aber auch den Einstieg leicht machen. Weil ich sage, ich habe wirklich lange gebraucht, um zu recherchieren und Wahrheiten von Falschaussagen zu trennen, um veraltete Ansichten kennenzulernen, dann sagt mir irgendwer, ja gut, das hat man früher so gesagt, aber das macht man heute nicht mehr so. Ja, und all dieses Wissen habe ich gesagt, ich will, dass dieser Anfang leichter ist, damit du dann schneller in die Tiefe kommst. Und ich glaube, dass ich Menschen eben dahin bringen kann über einen sehr kurzen Zeitraum. Ich habe einen Kurs, der dauert 4 Stunden und damit hast du die Grundlagen, aber so die Grundlagen drauf, dass du das System hast. Ja, dass ich sage, an einem Tag kann ich dir das beibringen, was ich über 2 Jahre gelernt habe. Klar, du musst dann trotzdem noch in den Wald gehen, du musst dann trotzdem deine eigenen Erfahrungen und ne, das selber sehen und so weiter. Aber ich kann das Wissen eben in so kurzer Zeit vermitteln, dass du auf einer ganz anderen Basis bist und dass du dieses große Ganze sehen kannst und dass du sagst, ich kann jetzt damit spielen, in welche Richtung ich gehe. Ich kann mir jetzt überlegen, womit beschäftige ich mich, weil ich weiß, wie das Ganze aussieht. Und allein das, wenn mir dann jemand sagt, ich war letzte Woche im Wald und mir ist ein Pärchen entgegengekommen, Korb voller Steinpilze und ganz süffisant haben mich angegrinst, haben gesagt, ja, ist leider schon alles weg, wir waren schon da. Und wenn die dann sagen, und ich bin dann weitergegangen, habe gesagt, ja, aber das Beste habt ihr stehen lassen. Ich sammle nämlich die Lamellenpilze. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Weißt du, dann sage ich, nein, jetzt hast du, jetzt weißt du, da schön. Steht noch so viel geiles Zeug im Wald, was viel besser schmeckt oder zumindest genauso gut, was man sammeln kann, was die anderen nicht kennen.
Ja,
und dann bist du unter den Top 10 der Pilzsammler, weil die meisten eben auch bei den Röhrlingen bleiben und vielleicht noch beim Parasol und Austernseitling.
Mhm.
Ja, und es gibt so viel mehr und wirklich spannende, leckere Pilze. Das ist meine
Begeisterung. Ich hab richtig Lust bekommen.
Das freut mich.
Eigentlich dieses Jahr habe ich noch zu einer Teilnehmerin gesagt, ich weiß nicht, ich glaube von den Pilzen, ich weiß nicht, jedes Mal denke ich mir, ja, ich möchte da irgendwie was zu lernen, aber ich glaube, ich lasse es im Moment jetzt erstmal. Aber ja, vielleicht hat sich das doch gerade geändert.
Pass auf, wir machen das so. Ich schalte gleich meinen Kurs frei oder ich habe so ein Kurspaket, das schalte ich dir gleich einfach frei. Du beschäftigst dich dieses Jahr damit. Und wenn du es gut findest, wenn du sagst, ich komme damit zurecht, machen wir nächstes Jahr ein neues Interview und wir sprechen auf einer anderen Ebene mal darüber. Und du sagst mir, wie es dir gegangen ist und wir gehen mal ein bisschen tiefer in die Materie.
Das ist ein Deal. Ja? Das liebe ich, ja. Das machen wir sehr gerne.
Sehr schön.
Toll. Oh, Raphael, tausend Dank für dieses reiche, wertvolle Interview. Ich bin mir sicher, dass nicht nur ich angesteckt bin, sondern auch sehr, sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ja, diese Kombi, die du auch gerade genannt hast, eine Wildpflanzen und Pilze, das ist einfach so toll. Man kann damit kulinarisch einfach so viel machen, was ich niemals, nie, nie, niemals im Supermarkt kaufen könnte.
Ja.
Und eigentlich auch in so gut wie keinem Restaurant, außer in den super High-Class-Sterne-Restaurants. Die kochen ja sehr gerne mit Pilzen und Wildpflanzen.
Wobei die in Deutschland keine wild gesammelten Pilze benutzen dürfen. Die müssten dann aus Polen oder so kommen. Also in Deutschland sammeln darfst du nicht kommerziell benutzen. Also die werden wahrscheinlich auch noch die gekauften benutzen.
Ah ja, okay, ja. Also dann kriegt man wirklich, das ist was man eben selber
nur zu Hause kriegt.
Das finde ich, das ist auch irgendwie, das ist einfach so besonders.
Ja.
Dankeschön. Wir sprechen uns nächstes Jahr wieder. Ich freue mich jetzt schon sehr darauf.
Ich auch. Vielen Dank, Melanie. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich immer, wenn ich über Pilze reden darf und meine Begeisterung teilen kann.
Das merkt man auf jeden Fall. Ja, nur das Allerbeste und für all diejenigen, die jetzt auch Feuer gefangen haben. Alle Links packen wir in die Shownotes, auf dem Blog, in den YouTube-Kanal, damit man direkt zu dir kommt. Und bis nächstes Jahr. Dankeschön.
Hat dir die Folge gefallen und möchtest du mit uns gemeinsam das Wildkräuterwissen weiter wachsen lassen?
Dann freuen wir uns über deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Empfehle uns weiter und tippe auch gerne auf den Folgen-Button, damit du keine neue Folge verpasst.
Immer auf dem Laufenden bist du mit dem Luna Herbs Newsletter. Hier bekommst du exklusive Downloads, Specials nur für AbonnentInnen, ungewöhnliche Rezepte und noch mehr geballtes Kräuterwissen zum Nachlesen.
Alle Infos hierzu findest du in den Shownotes. Und alles über uns versammelt die Webseite www.lunaherbs.de.